Ja, einsperren ist eigentlich. Also,
wirklich?
Das ist, ja, ja. Das ist, wir haben ja Medizin an Bord. Da steht, dass bei psychischen Vorfällen, dass jemand immer auf die Person schaut. Und dass man zum Beispiel die Person nicht rauslässt.
Man kann noch schnell vergessen, dass es nicht nur eine moralische Verantwortung ist, sondern auch wirklich eine juristische Verantwortung. Mhm. Weil du ab dem Moment, wo du auscheckst aus dem Land und die Person ist auf deiner Crewliste, bist du verantwortlich dafür, dass sie im nächsten Land auch immer noch dabei ist und ganz ist.
Hoi du! Ich bin Manuel und das ist der Podcast 2 auf dem Meer, produziert von der Podcast Schmiede. Die 2 auf dem Meer, das sind eine Freundin und ein Freund von mir, Arian und Freddy. Die beiden sind ein Paar und haben sich vor 2 Jahren mit dem Ersparten ein Segelboot gekauft, um damit auf unbestimmte Zeit um die Welt zu segeln. Ich selber würde das nie im Leben machen. Aber so aus der Distanz ihre Reise miterleben, das finde ich richtig nice. Mich nimmt es mega Wunder, wie es den beiden auf dem wilden Weltmeer so ergeht. Darum mache ich mit ihnen regelmäßig Videocalls. Und du, liebe zulassende Person, kannst bei diesen Telefonaten dabei sein. Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen.
Hallo.
Habt ihr gut gepfuset?
Geht so heute Nacht, geht so. Aber nicht wegen dem Boot.
Wegen?
Wir haben wieder mal Bett gewechselt. Wir haben ja ein grosses Bett und ein kleines Bett. Und ich durfte eine Nacht länger im grossen Bett. Jetzt musste ich aber wechseln. Und immer im kleinen Bett wache ich auf, wenn ich mich drehen muss im Bett. Es geht so 2 Nächte, bis ich mich daran gewöhnt habe.
Warum hast du wechseln? Ist das einfach der Freddy wieder über?
Es ist einfach jeden Sonntag, tun wir normalerweise. Fairerweise wechseln.
Und jetzt ist eben schon Dienstag.
Oh.
Ja.
Wie hast du gepauset, Freddy?
Recht gut. Aber ich muss sagen, da schlafe ich, also ich glaube wir beide, so immer so ein bisschen in einem Halbschlaf. Es ist sehr heiß immer und feucht.
Auch in der Nacht? Jetzt,
ja, umso mehr eigentlich. Und wir haben jetzt zwar einen Ventilator, den wir gekauft haben, der läuft die ganze Nacht.
Und den ganzen Tag.
Ja. Aber es hat trotzdem auch immer wieder so Mücken, die reinkommen. Und es hat so Sandflüge, so ganz kleine, dann am Bein so einfach, wenn du dann einen Biss hast, hast du auf einmal 100.
Und das beißt juckt so fest.
Ja, ja. Und irgendwie ja, schlafe ich da immer so, ich weiß nicht, ob es noch vom Segeln ist, also dass man immer so auf halb, nicht Alarm, aber so, ja. Immer ein bisschen.
Die Dienste.
Ja. Ist immer so ein bisschen halb.
Das Problem habe ich nicht. Ich schlafe wirklich, wenn ich schlafe, wie ein Stein. Das ist aber auch bei mir so, wenn wir überquert. Wenn wir am Segeln sind.
Dabei, eben, es wäre jetzt eigentlich recht ruhig, Freddy, oder? So dort sind wir im Fluss drin. Ja. Es tut nicht so fest schaukeln, wenigstens.
Ist extrem ruhig. Allerdings ist es schon ab 5 Uhr hell. Mhm. Ab 6 Uhr ist so Mittagssonne gefühlt. und es fahren eben auch die kleinen Bootstaxis hinten dran mit einem Rasenmähermotor.
Nein, wirklich.
Ab 4 oder halbe 5 Uhr, glaube
ich. Halbe 5 Uhr, ja.
Das ist noch schlimmer als in der Schweiz, wo am Samstagmorgen um 8 Uhr der Rasenmäher losgeht.
Ja.
Viel schlimmer. Viel schlimmer. Und ja, eben das hat man so das Gefühl, wenn man um 6 Uhr verwacht, es ist schon seit 5 Stunden hell und man hat verschlafen dabei. Nein, ist einfach 6 Uhr am Morgen.
Aber wird man da nicht mega hässig die ganze Zeit? Mit diesen Mucken und mit dieser Hitze?
Also, das ist ja bei der letzten Folge, ja, haben wir das ja schon gehabt, dass Arian wirklich so einen Kollaps, einen psychischen Kollaps gehabt hat.
Ja.
Wir haben wirklich da, mitten in der Nacht haben wir beide da gesessen, weil sie hat gebrüht und sie hat gesagt, sie kann nicht mehr. Und dann haben wir ja mit dem, wie heisst es, heated, blasted, burned. Ja.
Ah, mit dem, genau.
Mit dem kleinen Elektro-Muckerstich.
Verbrenner.
Haben wir ja 32 Muckerstich dann verbrennt.
32, schön wäre, es sind viel mehr gewesen.
Es sind 22 gewesen.
Auf einem Bein.
Ja. Das ist, und da haben wir dann eben am nächsten Tag den Ventilator gekauft. Das hat schon mal beim Schlafen das geholfen, weil es ist ja, das Problem ist ja, es auch wenn es ein wunderschöner Abend ist, ist garantiert irgendwann in der Nacht tut es regnen und dann kannst du das Fenster einfach nicht offen haben. Und je nachdem, windet's dann, also je nachdem, wie stark der Regen kommt, kannst du auch nicht ein bisschen offen haben. du musst immer, oder ich bin dann oft bin ich aufgewacht und habe alles muss schliessen und dann wieder eine halbe Stunde später.
Bist du wegen dem auf Alarmbereitschaft in der Nacht?
Ja. Aber ja, es ist nicht so einfach, wie man sich das wünscht.
Ja, man denkt immer, auf dem Segelboot leben ist ein Traumleben. Dabei muss man mitten in der Nacht aufstehen, um das Fest zu machen in Brasilien.
Nein, wirklich.
Das ist schwierig.
Aber sind ihr nachher den Tag durch nicht mega müde, wenn ihr dann so eben unter Umständen nicht so gut schlaft?
Nein, also ich glaube, wir sind recht, ich fühle mich da recht fit. Wir müssen ja sonst nichts machen. Also das Boot ist ja sicher.
Wie meinst du, wir müssen sonst
nichts machen? Nein, wir sind ja am Arbeiten, oder?
Ja, und, aber ich meine, so, wir haben keine Sorgen ums Boot, ja, wie beim, am Ankerplatz oder so. Also wir müssen nichts für das Boot machen, außer aufmachen und zumachen. Das ist, das ist in dem Sinn recht.
Ja, aber ja, den Tag durch müsst ihr arbeiten und dann müsst ihr ja fit sein, oder?
Ja,
aber wir haben uns auch angepasst, wir gehen früher ins Bett.
Genau. Wir wachen früher auf, machen ein bisschen Sport, gehen früh ins Bett, tun gut essen. Also das ist, ja, kann man sich anpassen.
Und punkto Essen. Es hat sicher mega feine Früchte und gutes Essen jetzt in Brasilien.
Also der Freddy hat sich vorher gerade an unserem Netz den Kopf angeschlagen, wo die frischen Avocados und Mangos drin sind.
Avocados. Ja, die sehe ich bambeln, so krass.
Also Avocado haben wirklich etwa die Grösse von meinem Gesicht gefühlt. Und jetzt weniger, der Freddy schaut gerade ein bisschen skeptisch. Aber also für Früchte und Gemüse haben wir einen perfekten Laden gefunden. Es ist immer alles mega frisch, mega fein. Der Rest hingegen ist eher ein Problem im Moment.
Also für Ariane.
Das stimmt überhaupt nicht. Du bist gestern zu mir gekommen und hast gesagt, es gibt kein Würstchen mehr.
Ja, oder frische Würstchen. Aber nein, es ist okay. Man muss sich einfach, in jedem Land müssen wir uns ja komplett neu oder fast komplett neu orientieren, was es in einem Supermarkt gibt. Was die Leute so essen. Also in Brasilien ist ja ein sehr grosses Fleischfresserland. Da gibt es zum Beispiel vegetarische Produkte, kannst du vergessen eigentlich.
Also wir so Fleischersatzprodukte meinst
du? Nichts. Genau.
Also oder wir auch andere Sachen nicht?
Auch andere Sachen in diesem Universum, würde ich sagen. So Sachen wie Tofu zum Beispiel, noch null
gibt's nicht
gefunden. Nein, haben wir noch nicht gefunden.
Also wirklich, und wir sind in jedem einzelnen Laden, wo wir gehen, suche ich als allererstes nach Tofu.
Und eben, Fleischersatz haben wir jetzt so zweimal gesehen im Gefrierfach, aber dann so zwei Produkte.
Mega teuer auch.
Ja, und im Gegensatz zu zum Beispiel in den Kanaren, also Spanien hat ganz viel, also extrem viel eigentlich, fast mehr als in der Schweiz.
Ja.
Und sehr gute Produkte. Auch Portugal hat das auch gehabt.
Und seither nie mehr.
Und eben in so in Kap Verde ist so Tofu gehabt, wenn man es bestellt hat von so einem
von einer Nummer auf einer Pinnwand.
Ja, aber die haben dann nie geantwortet. Ja. Und eben, wir sind jetzt da wieder neuer Kontinent, neues Land. Und da muss man sich dran gewöhnen.
Ja, mein grösstes Problem ist ja der Käse. Es gibt, nein, ich habe zwei Probleme. Käse und Brot. Brot ist immer weich und immer mit Zucker. Also es ist recht süß. Es gibt keine knusprige Kruste oder ein Baguette. Nein, das gibt es leider nicht mehr. Das könnten wir zwar selber backen, aber mit unserem Ofen ist es auch ein bisschen schwierig. Und das Zweite ist Käse. Also wir haben einen kurzen, wirklich Funken Hoffnung gehabt, wo wir gesehen haben, dass es einen Gruyère gibt. Also einen Käse, der mit Gruyère angeschrieben ist.
Wirklich? Auf jeden Fall. Also mit der richtigen Marke Gruyère?
Nein, einfach mit dem Namen.
Mit dem richtigen Namen. Also ganz richtig geschrieben und
aber
so.
Aber die Marke ist definitiv nicht
Schweizer. Also das erste Mal suspekt ist mir geworden, als ich gesehen habe, dass er Löcher hat. Das war das erste Problem gewesen. Das zweite war dann der Taste-Test. Der hat der Gruyère auch wirklich nicht bestanden. Das war mehr wie Emmentaler.
Ja, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Und also das ist auch so, jeder, es gibt schon verschiedene Käse. keine schmeckt nach irgendetwas.
Aber es gibt, also man kann sagen, es hat drei Sorten Käse, oder? Es hat Mozzarella. Das gibt es in Scheibenform und in verschiedenen Formen, aber ein richtiger Mozzarella ist es jetzt auch nicht.
Nein.
Dann gibt es den Prato. Das ist so der Standard-Scheibenkäse, würde ich mal sagen. Ein bisschen in der Richtung von einem Gouda. Und sonst hat es...
Der Queijo Queijo. Den, wo man tut aufspiessen und bröteln, da haben wir zuerst gedacht, geil, Grillkäse.
Nicht geil. Das ist nicht schlecht. Wir haben es einfach noch nicht so ganz richtig gemacht. Und ich habe beim ersten Mal gerade irgendwie ein halbes Kilo gemacht. Das war dann ein bisschen viel gewesen.
Also, und er schmeckt nach absolut nichts. Wirklich gar nichts. Ich habe nicht gewusst, dass man so geschmackneutrales Essen überhaupt kann herstellen kann.
Ja, ich glaube, die Idee ist, dass man den ein bisschen mit Sachen, also ein bisschen Soße oder so tut. Mhm. Aber wir haben es eben noch nicht auswärts gegessen, sondern selber mal einfach probiert, ohne zu wissen, wie man das tut.
Stimmt.
Vorbereiten. Also,
aber kochen wir dann so ein bisschen brasilianische Menüs? Oder wie kochen wir jetzt in dem...
Wir haben jetzt Cachaça gekauft und haben immer Limette dabei, aber wir haben noch keine Caipirinhas gemacht.
Er hat gefragt, kochen.
Ja, das wär während oder vor dem Kochen wäre das ja dabei.
Das stimmt.
Und sonst haben wir ja eigentlich vorher, habe ich ja angefangen, recht viel Reis und Bohnen zu machen, aber das ist jetzt bei Ariane leider ist jetzt cancelled geworden. Bei der letzten Überfahrt von Fernando hat sie es, glaube ich, nicht mehr können sehen. Und jetzt ist das wieder...
Mir ist einfach irgendwie mega schlecht geworden mit dem Essen, beim Essen. Und seither ist so die Idee davon. Es ist wie wenn man Magen-Darm-Grippe hat von oder Lebensmittelvergiftung von irgendetwas, kann man es ein lang nicht mehr. Ja, darum Reis und Bohnen ist jetzt eher mal pausiert. Sonst, ob wir brasilianisch... Also, tun halt schon mit Sachen, die wir da... Also wir versuchen eher nicht, Sachen, die wir kennen, eins zu eins nachzukochen, sondern uns ein bisschen einlassen auf all die Zutaten, die es da gibt. Zum Beispiel etwas, was ich gemacht habe, es ist, wie sagt man denn, immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Es heisst Tapioca. Und es ist ganz, ganz weiss, wie ein Mehl. Also es ist auch Maniokmehl, das vorgekocht ist. Und das tut man in eine Pfanne rein. Dann tut man das so ein bisschen andrücken. Dann kann man es drehen wie Crepe. Und man tut es wirklich anbraten mit gar nichts. Also kein Öl, kein Butter. Einfach zack in die Pfanne legen. Dann wird es fest. Also wird wirklich von pulverig zu fest. Nachher kann man es drehen und dann befüllt man das entweder süß oder salzig.
Das ist wirklich so etwas Geiles. Ich hatte gerade wieder den Geschmack im Mund gehabt. Es ist wirklich super nice. Ich habe es einfach vergessen und nie wieder daran gedacht. Danke, Ariane, dass du mich daran erinnert hast.
Gerne.
Und das kannst du jetzt selber machen, all diese Sachen? Also so.
Ja, also das jetzt.
Geil. Und in dem Fall essen wir auch mehr Fleisch jetzt, wenn es mehr Fleisch hat, oder?
Also ich muss sagen, wir sind ja eigentlich noch gefühlt gar nicht angekommen in Brasilien. Also wir sind ja da in Jacaré, ist ja auch unser kleines Office-Basis. Und es hat nichts drumherum, wo wir jetzt gerade sind. Also wir können auswärts, haben wir so zwei Optionen vielleicht, drei Optionen.
Und es sind nicht wirklich Restaurants, es sind mehr so Tapioca-Stände.
Genau, und deshalb würde ich sagen, sind wir noch nicht so ganz voll in einer Stadt oder so jetzt gross, weißt du, mit ganz vielen Optionen. Auch auf Fernando de Noronha ist ja eher so touristisch gewesen. Wir haben ein bisschen Geschmack definitiv schon gehabt, aber ich glaube, so das richtig Eintauchen, das haben wir noch gar nicht so richtig gehabt. Und wir essen auch fast die ganze Zeit auf dem Boot.
Aber also, auf dem Boot jetzt machen wir nicht mehr Fleisch wie sonst.
Nein, auf dem Boot, außer Hot Dogs, das ist jetzt neu im Programm. Sehr fein.
Und dann könnt ihr einfach so nebendran posten, das hat so Supermärkte nebendran.
Schön wär's. Also, zum Glück hat Marina Velos, die man auslehnen darf. Die kann man einfach so mitnehmen. Wir waren auch komplett schockiert gewesen, das erste Mal, wo wir gefragt haben, wo das Schloss zum Velo ist. Und sie sagt haben, es gibt keine Schlösser, du kannst es einfach vor dem Laden stehen lassen.
Ja, alle tun einfach Velos irgendwo stehen lassen. Das ist ganz sehr beeindruckend. Ja.
Ja. Mhm. Und dann müssen wir mit dem Velo eine recht beschwerliche Route auf uns nehmen. Je nachdem in der prallenden Sonne oder durch die Pfützen und Gewitter.
Normalerweise beides.
Normalerweise beides auf einmal.
Weil es so schnell und, wechselt.
Genau. Und das Anstrengendste ist, dass man zum nächsten Supermarkt und zum nächsten Ort zu kommen, muss man über so eine vierspurige, ist nicht eine Autobahn, oder?
Doch,
ist es eine Autobahn?
Es ist eine Schnellstraße.
Also. Muss man überqueren und die ist wirklich, also an keinem Ort hat man gedacht, dass Fußgängerinnen jemals von einer Seite auf die andere müssten. Darum ist das recht beschwerlich.
Ja. Und es ist auch, auf der anderen Seite hat man es fast geschafft. Dann gibt es einen Fußgängerstreifen ganz am Ende. Aber da tut niemand stoppen. Und wenn man dann auf dem Rückweg ist, ist der Fußgängerstreifen ist genau vor einer Bushaltestelle. Also da wissen Autos dann auch nicht, warten die alle zum Überqueren oder auf den Bus. Und da muss man einfach ein bisschen mutig dann irgendwann so Stellen finden, wo es nicht so viele Autos gibt und überrennen.
Also Einkaufen ist meistens schon so ein halbtag füllendes Programm.
Ja, und nachher ist man noch verwirrt wegen dem Produkt, das man nicht kennt. Und
ganz genau.
Ja.
Aber mittlerweile tut man sich, glaube ich, daran gewöhnen beim Einkaufen. Man weiß, was man gar nicht muss suchen oder wo man nicht zu lange sucht. Aber zum Beispiel bei Joghurt einfach, dass alles so viel Zucker hat. Mhm. Da muss man ein bisschen so umdenken. Da müssen wir vielleicht einfach einen anderen Laden finden. Oder so.
Mhm. Haben Sie schon neue Leute kennengelernt?
Ja. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir von Ihnen schon erzählt haben, sind drei norwegische Jungs, die ich versucht habe anzufreunden an einem Abend, aber es ist mir nicht gelungen. Es ist dann später einfacher geworden, weil sie etwas gebraucht haben von uns. Sie haben eine Nähmaschine gebraucht und dann habe ich meine können überbringen und zeigen, ganz herzlich.
Für was Nähmaschine? Für die Zegelgarderobe?
Nein, für das wären sie wahrscheinlich nicht genug stark. Sie wollten so ein kleines Dach bauen, wenn sie rauskommen, weil sie haben das Problem, dass, wenn es viele Wellen hat, die Wellen direkt ins Boot schwappen, also auch ins Innere.
Sie müssen ihre Sprayhood abnehmen, also das ist das Teil, wo eigentlich schützt vor ein bisschen Spritzwasser und so. Aber mit den Wellen zerreißt das und dann tun sie abnehmen und dann hast du einfach die Luke, wo man rein und raus geht, da kommen die Wellen rein.
Genau. Und da hat der eine, habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie er heißt.
Bruder.
Genau. Der hat da so eine Abdeckung wollen nähen und dann haben wir das gemacht. Sie haben wir ein bisschen kennengelernt.
Dann ist noch ein Holländer reingekommen mit dem Rennboot. Er ist allein von St. Helena übergesegelt. Das sind fast 2000 Meilen, glaube ich, oder so. Oder? Mit seinem, also es ist wirklich ein Regatta-Boot. Also es ist null Komfort, aus meiner Sicht auch null Sicherheit. Er hat so zwei so Rennkojen, weißt du, das ist einfach, also es ist so eine, nicht einmal eine Matte, aber wie das ist so ein hängendes Ding, glaube ich.
Also wie sieht das genau aus bei so Rennkojen?
Also es hat nicht wie bei uns Schlafzimmer, wo du kannst eine Tür zumachen kannst.
Mit Matratze und so.
Das Boot, wenn du reingehst, ist einfach ein Lebensraum, wo vor allem Segelsachen sind und dann halt so zwei Bänke. Und manchmal sind die Bänke so, dass man sich aufklappen kann, dass man noch mehr Platz hat, wenn man nicht am Schlafen ist. Und dann tust du dich manchmal, ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, aber manchmal hast du sogar so wie Gurt, wo du dich tust so reingurten, weil es sich so fest bewegt.
Und er ist eben, sein Motor hat nicht funktioniert und Elektronik auch nicht mehr.
Weil er keine Batterie mehr hatte.
Ja, und das wäre ja für uns eine Katastrophe. Für ihn ist das aber einfach so, ja, irgendwie scheint das nicht so ein Problem zu sein. Aber er ist, glaube ich, auch schon seit 30 Jahren am Segeln und ist auch schon in Patagonien und hat schon viele Sachen gemacht. Und das tönt, also es hat tönt, sein Schiff ist auch mega schnell, also er fährt 10 Knoten. Das ist ja doppelt so schnell oder mehr als wir im guten Wind.
Also was krass ist, er kann so schnell fahren wie der Wind.
Ja.
Das ist wirklich crazy.
Ja, das ist mega krass.
Und dann tönt
es so wenig Widerstand hat, oder was?
Ja, ich glaube, Segelfläche, also wie das Boot gebaut ist, ist wahrscheinlich ein sehr flaches Boot. Es ist einfach, und es ist wahrscheinlich extrem leicht. Mhm. Also da ist ja nichts in seinem Boot.
Also er hat nicht mal ein WC.
Hä, hey, und nachher, wie geht er aufs WC?
Er hat nur einen Eimer, einen Kübel.
Krass.
Mhm. Ja,
und weißt, unkomfortabel, um so die ganze Zeit rumreisen.
Also er lebt lustigerweise schon lange in Buenos Aires und möchte jetzt das Boot zurück nach Europa bringen. Ich komme auch nicht ganz draus, aber vielleicht treffen wir ihn heute noch zum Mittag. Aber jetzt kommt eben noch die Pointe. Weil wir haben nicht nur ihn kennengelernt, sondern wir haben auch noch die Laura kennengelernt. Laura ist eine mega sympathische Franzosin, die gern möchte überqueren auf einem Boot. Wo sie zwei Jahre, oder? Ist sie...
Seit drei Jahren ist sie in Südamerika am Backpacken. Mhm. Und jetzt hat sie mal gehört, dass Leute eben so auch auf Segelschiff trampen. Ja, und das findet sie
irgendwie ganz spannend. Schon wieder?
Und jetzt ist sie da angekommen, um zu schauen, ob sie das Boot hat. Und jetzt fährt sie mit dem Segelboot.
Also sieht so aus, als würde sie jetzt mit ihm über den Atlantik fahren.
Aber sie ist sich bewusst, wie mühsam das ist.
Wir haben es versucht, ihr zu erklären. Wir haben ja mit ihr gesprochen und auch unser Boot mal gezeigt und auch gesagt, wo sie muss darauf achten. Also, dass du keinen Alkoholiker hast als Skipper zum Beispiel. Dass du auch ein gutes Segelboot hast, wo bequem ist, wo verschiedene Sachen drauf sind, wo du deinen eigenen Raum vielleicht auch hast, wo du dich kannst zurückziehen, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Dass es zum Beispiel einen Kühlschrank hat, wo du dann auch gutes Essen drin hast.
Hat es bei ihm auch nicht.
Nein, eben. Hey, nein. Und irgendwie ist sie voll überzeugt, das ist eine gute Idee, weil er ist mega sympathisch.
Das
und
stimmt.
Das ist auch extrem wichtig. Es gibt mega viele komische Leute, wo im Gespräch merkt man sofort auch, mit dir würde ich nicht gerne.
Ja, und gerade auch noch zusätzlich als Frau allein, oder? Also ich meine, ich glaube, sie ist so Mitte 20 und so und es sind halt viel mehr Männer, wo segeln und wo auch Crew suchen, aus verschiedensten Gründen, nicht immer guten Gründen. Aber bei ihm hat sie ein gutes Gefühl, muss ich sagen, so mein grosse Schwester gehen, hat da, mein Alarm ist nicht ausgeschlagen bei ihm. Also ich habe auch das Gefühl, von der Person her ist er mega lässig zum Überqueren. Wo sie ihn gefragt hat, ob er genug Geduld hat, um ihr Segeln beibringen, hat er gesagt, ja, für ihn ist eigentlich das Schlimmste am Alleinsegeln, dass er nichts zu tun hat. Und darum freut er sich eigentlich, um jemandem das weitergeben.
Und das ist vielleicht auch noch wichtig, sie haben keinen Autopilot.
Ah ja, stimmt.
Sie müssen die ganze Zeit, muss jemand segeln. Kannst du dir das vorstellen? Also...
Das ist crazy. Ja. Hä?
Sie wird also wenn sie es über schafft, das hoffe ich natürlich sehr, dann wird sie also von 0 auf 200 im Segel Wissen und Erfahrung sein. Also da kann sie selber um die Welt segeln.
Wie alt ist denn er jetzt?
Ich würde sagen, er ist so Mitte 50 oder so.
Hätte ich auch geschätzt.
Aber ich muss auch sagen, wo wir mit ihm geschwätzt haben, hätte ich eigentlich gesagt, mit ihm würde ich definitiv überqueren, als Crew, einfach nicht auf dem Boot. Aber er scheint mir sehr erfahren und sympathisch und auch
menschlich.
Und er sagt selber, mein Boot ist mega unbequem. Weißt, er ist realistisch auch. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Und er ist da angekommen und so, zack, sofort, subito ins Hotel.
Ja.
Keine Minute zu lang auf dem Boot geblieben.
Hey, aber wenn er so erfahren ist, warum hat er denn so ein Boot? Also weißt du, und warum fällt dann die ganze Elektronik aus? Warum steigt
also das kann ja immer passieren. Das ist ja leider so. Das ist ja nicht, das passiert ja.
Ja, aber ihr seid ja mega vorbereitet auf den Fall auch und sind mega ready gewesen. Und
ja, aber es ist einfach nicht passiert.
Ja, und ich denke auch für uns wäre das wirklich maximal grosses Problem, wenn die Elektronik würde ausfallen. Das ist uns bewusst, dass uns das so fest würde belasten. Und wenn es Inhalt nicht belastet, und er weiss, wie ohne Elektronik und sich keine Sorgen macht.
Aber wie macht denn der das? Also wie macht man das denn?
Und auch, zum Beispiel Auto, ohne Autopilot, er tut dann einfach Sachen mit Seil und so quasi so ein Halb-Autopilot, wo dann alle halbe Stunde muss schauen, ob er immer noch auf Kurs ist.
Aber dann schläft er quasi nicht.
Ja, aber das sind ja auch die zum Beispiel bei der Vendée Globe um die Welt gehen. Die schlafen ja quasi auch nie länger als eine halbe Stunde am Stück. Also das ist bei ihnen auch während Monaten normal. Nein,
das, ich finde das so krass, wie man das überlebt. Auch.
Aber ich glaube, das zeigt mega gut, dass es so ein grosses Spektrum gibt von Leuten, die mit Boot unterwegs sind. Und so am einen Ende sind die Leute, die wirklich leidenschaftlich gerne segeln. Und ich glaube, der Martin ist so einer. Mhm. Weil du musst wirklich segeln an sich lieben, um das so zu machen. Und dann auf der anderen Seite vom Spektrum gibt es die, die einfach gerne reisen. Und das als Boot wie als Reisemittel verstehen, aber nicht so mega gern segeln, wirklich.
Ja.
Oder?
Und ja, das ist wie, also die einen fahren eben mit einem Campervan um die Welt und die anderen mit einem Lamborghini, weil sie gerne schnell fahren.
Oder mit einem TÜV. Ich glaube, mit einem TÜV kann man es besser vergleichen, wo es noch auch noch.
Lamborghini um die Welt. Mach's nicht.
Ja, mach's nicht. Wo es auch noch so technisch vielleicht herausfordernd und spannend ist und so. Ja.
Aber dann ist ja, wenn man so lange nicht schläft, dreht man dann nicht halb durch. Also weißt, wird man dann nicht irgendwie so ein bisschen loco?
Ich weiß nicht, das ist mir noch nie passiert im Leben.
ich glaube, man gewöhnt sich auf der einen Seite drauf ein bisschen. Wir haben ja bei der Überfahrt auch immer Schlafmangel gehabt. Auch wenn wir mehr geschlafen haben als andere Leute. Aber ich meine, wir haben ja nie eine ganze Nacht durchgeschlafen. Und ich glaube, wenn man das allein macht, schlaft man auch sicher. Also, uns haben ja auch die meisten gesagt, irgendwann schlafen sie dann einfach mal 2 Stunden durch. Und auch wenn es jetzt gerade extrem ist draussen, wenn dein Körper muss schlafen, dann macht er das einfach. Und dann vielleicht bist du dann einfach 2 Stunden lang in die falsche Richtung gefahren, aber du hast müssen schlafen. Das ist, glaube ich, da tut sich der Körper selber ein bisschen
rechnen. Wahrscheinlich lachen uns jetzt alle aus, die den Podcast hören und Kinder haben.
Aha, also. Ja gut, aber die kannst immerhin, kannst du mal so... Du bist im Bett und kannst mal 2 Stunden schlafen und dann wieder 2 Stunden. Und wie macht er das dann, wenn der Motor ausfällt? Dann bist du ja voll auf den Wind angewiesen. Wenn der aus der falschen Richtung kommt oder Flaute ist, wie ihr das gehabt habt, dann musst du einfach warten und dann treibst du einfach in eine Richtung.
Also er hat nicht wollen in der Nacht da reinfahren und er ist dann umgedreht und ist nochmal zur See rausgefahren und dann am nächsten Tag umgedreht und wieder reingefahren und hat eben angerufen und dann haben sie ihn mit einem Motorboot abgeholt und dann reingefahren zur Marina.
Aber und, dann hat er, vorher hat er genug Wind gehabt und alles und richtig
Und
er kann halt mit viel weniger Wind schon schnell sein, weil wir können mit 5 Knoten, können wir nicht vorwärts mit 5 Knoten fährt er unsere Maximalgeschwindigkeit.
Ah, krass. Also, er hat gesagt, bei 9 Knoten fährt er 9.
Genau.
Ja.
Also, und wir sind bei 9 Knoten, sind wir eigentlich schon fast bei der Flaute.
Bei 4 Knoten fahrt
er. Krass. Und jetzt fahren sie dann zusammen über. Das ist auch eine gute Zeit, um überfahren.
Ja, zum auf die Azoren fahren ist jetzt nicht ist schlecht. Ja. Okay. Also es ist anstrengender als die Richtung, wo wir gekommen sind, aber es ist machbar.
Also mehr Wellen, mehr Wind.
Ja, du musst, es hat halt, bei den Azoren hat es mehr Stürme und die, und weil das deine Ankunft ist, kannst du das viel weniger gut voraussagen oder wie wird es in 20 Tagen aussehen, wenn wir dort ankommen und da musst du einfach, glaube ich, ein bisschen erfahrener und oder lockerer sein. Ja. Aber es ist lustig, weil gestern ist sie dann zu mir gekommen und hat mich gefragt, was ich davon habe. Also, ist ganz euphorisch von seinem Boot, sein Boot ist gegenüber von unserem, ist sie so... abgestiegen und ist dann zu mir gekommen, hat mich angewunken und gefragt, was gesagt, ja, sie findet es super, sie wird wahrscheinlich mit ihm jetzt nächste Woche losgehen, was ich davon halte. Und es ist so schwierig, weil wie erklärst du, ich meine, du hast das ja auch die Erfahrung gemacht, dass man, bevor man in diesen Wellen ist und in dieser konstanten Bewegung, kann man das fast nicht erklären, wie das sich auf den Körper auswirkt. Da habe ich sie in die Apotheke geschickt, sie soll sich mal Sehkrankheitstabletten kaufen. Als erstes.
Und eine Sonnenbrille hat sie noch nicht.
Ja.
Aber Ariane, hast du gerade die ältere Schwester wieder können sein?
Direkt habe ich ihr müssen ein WhatsApp schreiben mit einer Liste, was sie jetzt alles muss kaufen und wie sie sich muss ausrüsten muss.
Aber hast du ihr nicht ein bisschen abgeraten, so ein bisschen von dem... dass es einfach zu unkomfortabel ist? Oder ist sie einfach so eine Abenteurerin, wo du denkst, so, die packt das schon?
Ja, im Endeffekt ist sie auch so enthusiastisch. Ich meine, du kannst halt sagen, wie es ist, aber so aktiv abraten und sagen, mach's nicht, will ich irgendwie auch nicht, weil wer weiß, vielleicht Und sie ist ja drei Jahre lang hat sie sich in Südamerika irgendwie durchgeschlagen. Ja. Das sind jetzt 20 Tage. Ja.
Also sie ist auch nicht abgeschreckt gsi vom, es ist ein anderer, der jetzt aus Gambia gekommen ist, wo wir auch in Gambia mal getroffen haben. Und er hat erzählt, dass er eine Crew mitgenommen hat, aber sie hat nach ein paar Tagen, wo sie losgesegelt sind, hat sie gesagt, sie muss vom Schiff runter. Sie kann das nicht aushalten. Und dann hätte er seinen Kurs müssen wechseln, anstatt auf Suriname fahren, ist er dann hat er entschieden, er geht jetzt Brasilien, weil das ist der kürzeste Weg. Mhm. Und sie hat einfach, ja, das ist nicht gut gegangen.
Also ist ihr mega schlecht gewesen, oder was?
Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, einfach unwohl. Es ist ja, wir haben da ja auch, wo wir aus Gambia losgefahren sind, auf die Kap Verde, das ist eine sehr schwierige Überfahrt gewesen. Und er ist direkt gegangen aus Gambia. Mhm. Und ich kann mir da einfach vorstellen, wenn du dann da langsam rausfährst und das kommt mit den Wellen und er hat dann mega viel Wind gehabt, er hat 30 Knoten gehabt von hinten. Das ist unbequem. Und eben, wenn die Crew dann das nicht gern hat, dann ist es ein bisschen schwierig.
Ja, aber eben, das ist ja mega ein Risiko. Ich meine, ihr habt ja erzählt von den Kanaren, dort, wo es so übel war, dass es allen schlecht geworden ist und die einen irgendwie so schlecht, dass sie fast vom Boot gumpen. Das wird ja dann fast ein bisschen gefährlich, oder?
Mhm. Ja, schon.
In dem Zustand.
Ja, eben, das ist halt das Risiko, das man dann auch als Skipper hat, dass man jemanden dabei hat, wo es nicht gut geht. Oder du hast ja auch die Verantwortung auch für die Person. Mhm. Das ist auch schwierig.
Musst du dich dann anbinden, irgendwie mit einem Schlüssel oder so?
Ja, einsperren ist eigentlich. Also,
wirklich?
Das ist, wir haben ja Medizin an Bord, da steht das. Bei psychischen Vorfällen ist das in bestimmten Sachen ist das wirklich, dass jemand immer auf die Person schaut und dass man zum Beispiel die Person nicht rauslässt. Also,
ja, und
nicht,
es ist
nicht also gemein gemeint.
Sondern für die Sicherheit. Ja. Und man kann noch schnell vergessen, dass es nicht nur eine moralische Verantwortung ist, sondern auch wirklich eine juristische Verantwortung. Ja. Weil du ab dem Moment, wo du auscheckst aus dem Land und die Person ist auf deiner Crewliste, bist du verantwortlich dafür, dass sie im nächsten Land auch immer noch dabei ist und ganz ist.
Das ist schon krass, ja. Also du weißt überhaupt nicht, wie die Personen reagieren in dieser Extremsituation. Auch die Laura, ich meine, könnte ja einfach sein, dass sie völlig durchdreht oder ihr mega schlecht wird. Oder?
Aber das liest man ja auch immer so in diesen Annoncen von den Leuten, ja, ich werde nicht seekrank. Das ist immer jedes Mal so, ja, irgendwann wirst du wahrscheinlich schon. das ist ja toll, dass du Gitarre spielst und gerne Pasta kannst kochen, aber ja.
Das machst du dann nicht mehr.
Bei Martin gibt es sicher keine Pasta, weil er hat, glaube ich, auch kein Herd oder so. Yeah. Und er hat erzählt, er hätte einfach Bohnen gegessen.
Und nein, er hat ganz viel von diesen Freeze-Dry-Meals.
Ah ja, stimmt.
Weißt du, von diesen Tracking-Meals.
Ja.
Aber er hat gute aus Norwegen, die kenne ich auch, die sind wirklich sehr, sehr fein. Zumindest hat er die gute, das ist.
Ja, stimmt.
Ja. Er hat gemeint, die sind doppelt so teuer, aber zumindest haben sie einen Geschmack.
Ja, da werdet ihr sicher auf dem Laufenden behalten. Müsst ihr dann unbedingt erzählen, wie das wo ist. Hoffentlich kommt es gut.
Ja.
Haben ihr noch andere Leute kennengelernt?
Ja, es gibt auch noch andere, die da angekommen sind, aus St. Helena zum Beispiel. Gestern sind auch Deutsche aus Fernando de Noronha angekommen. Es kommen und gehen die Leute, nicht viel, so alle paar Tage, vielleicht ein, zwei, drei Boote. Und die meisten tun im Moment ihr Boot da parkieren und gehen heim für ein bisschen, weil sie dann weiter wollen, irgendwann nach Norden oder nach Süden. Und letztens ist zum Beispiel ein Argentinier ist losgesegelt und wieder umdreht, weil er hat wollen nach Süden fahren, aber der Wind und Strömung sind gegen ihn gewesen und er hat 200 Liter Diesel verbraucht und ist einfach nicht weitergekommen. Und das ist vielleicht ein guter Bogen, um zu sagen, dass wir jetzt in ein paar Tagen genau das Gleiche machen.
Nach Süden fahren.
Nach Süden fahren, weil...
Und ist jetzt die Strömung und der Wind schlecht, oder was?
Ja. Es ist, und genau am Tag, wo wir eigentlich müssen fahren, weil wir haben wieder Besuch, ist der Wind wirklich direkt auf der Nase. Also von Süden. Und da müssen wir einfach jetzt versuchen, durchzugehen. Und hoffentlich ist dann irgendwann später ist ein bisschen besser. Aber ja, das ist im Moment ein bisschen das Schwierige. Da, Wind und Strömung ist wirklich komplett gegen unseren Plan. Mhm. Aber wir haben einen Plan gemacht mit einer Person und also müssen wir jetzt...
Ja, plus müssen wir sowieso in Richtung Süden für unsere langfristigen Pläne.
Wie weit müssen wir denn jetzt meilenmässig?
Schon 100 Meilen, 80 Meilen.
Also zum ersten Punkt, zur ersten Station ist es ungefähr 100 Meilen auf Recife. Und dann holen wir Arians Schwester ab. Und dann fahren wir aber von Recife auf Salvador und das sind dann eher so 450 Meilen. Und das, wenn das Wetter nicht gut ist, ist das
nicht machbar.
Ja.
Mindestens müssen wir einfach mal deine Schwester abholen. Genau. Oder? Und das ist nicht so weit. Und nachher schauen wir selber, wie weit geht.
Und dann kann sich das Wetter auch
noch... Es ist genau wie bei dir. Wir haben gesagt, absolut machbar. Es ist einfach viermal länger, glaubt die Distanz.
Wir gehen auf Marokko, kein Problem. Ja.
Wir holen dich in Lissabon ab und segeln nachher ab.
Ja. Erst einmal eine Woche so Lagos.
Das wäre wirklich geil.
Also es wird nochmal die Episode, falls jemand wird hören. Das ist, glaube ich, gerade am Anfang gewesen. Oder nein, gar nicht so. Nach einem Jahr ist das
schon,
Das tun wir jetzt neu nachholen.
Okay. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und was ich dort hinten noch gesehen habe, irritiert mich schon lange. Ist das ein Seilbändchen dort hinten in eurem Bücherregal?
Ja. Das ist eine lustige Geschichte. Dann sind wir in Teneriffa und Weihnachten ist so langsam näher gekommen. Und es hat sich angebahnt, dass wir Weihnachten auf dem Schiff, auf dem Meer werden verbringen, oder? In der Überfahrt nach Senegal. Und dann haben wir mal eine Pause gebraucht vom Arbeiten und Boot vorbereiten. Und dann haben wir einander ein Budget gegeben, ich glaube 10 oder 15 Euro.
20
Euro. Und sind je in verschiedene Richtungen los. Und der Auftrag war, dass wir Weihnachts-Deko irgendwie füreinander als Überraschung kaufen. Und ich habe dann das Seilbähnli, das von innen beleuchtet ist. Also jedes Seilbähnli hat eine kleine Lampe drin. Und dann haben wir herausgefunden auf dieser Überfahrt, dass das nicht nur mega herzig weihnachtlich und so ist, sondern auch unangenehm, weil es so das perfekte Überfahrtslicht ist. Es ist nicht zu hell, es macht so eine gemütliche, hüge Atmosphäre. Und jetzt haben wir es einfach überall, wenn wir Überfahrten haben, gell?
Mega gut. Ja. Es hängt jetzt einfach dort im Bücherregal hinein.
Genau.
Also sich anleuchten dann.
Die Gondeln sind jetzt ein bisschen chaotisch aufgehängt, weil wir immer wieder
so Bücher... Ja, so sieht es aus.
Ja, aber gut, viel besser hat es auch noch nicht ausgesehen. Aber irgendwann fahren die Gondeln wieder.
Die sind aus Karton, oder was ist das?
Die sind aus Holz.
Aus Holz?
Ich habe das Budget richtig gut ausgeschöpft, finde ich, an dem Tag. Das war etwa das ganze Budget gewesen.
Jetzt muss man auch noch sagen, dass wir vor kurzem das 2-jährige Jubiläum hatten. Mit unserem Podcast «Zwei auf dem Meer».
Yes.
Und die 51. Folge ist das. Wie fühlt sich das für euch zwei an?
Ja, cool. Ich glaube, niemand von uns, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir haben nicht gedacht, dass wir zwei Jahre lang alle zwei Wochen Podcast aufnehmen.
Mhm.
Aber es ist mega lässig.
Ja, und es ist wahrscheinlich, ich versuche jetzt immer wieder nachzukommen mit auf unserer Website Updates machen oder auf Instagram oder sonst irgendwo. Und ich glaube, der Podcast ist wahrscheinlich die einzige Informationsstelle, die immer recht aktuell ist.
Wirklich, ja, das stimmt.
Ja, ist auch noch schön, oder? Nachher, also zum Nachher, vielleicht einmal später, wenn ihr mal Enkel habt oder so.
Um die Nerven. Hast du jetzt Episode 36 nochmal gelost?
So, von vor 50 Jahren.
Genau.
So geil. Ich habe es gerade vorher gedacht. Ich habe das Gefühl, ich habe dich, Freddy, irgendwie noch mal ein bisschen besser kennengelernt. Wir haben uns ja vorher schon auch immer wieder gesehen. Aber irgendwie so alle zwei Wochen reden, ist irgendwie einfach auch sweet. Das ist irgendwie
ich rede jetzt viel mehr mit dir als mit meinen Eltern oder so Stopper.
Ja, ich fühle mich geehrt, dass ich da alle zwei Wochen mit euch reden darf. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass ihr nicht alles tut, mir anvertrauen und den Leuten da draussen, sondern dass man manchmal zwischendurch noch muss ein Gespräch abmachen muss, wo man dann ein bisschen andere Sachen noch bespricht. Gell, Ariane?
Ja.
Das war auch schön, dass wir wieder mal einfach das Zweite geredet haben, ohne eine Podcast-Aufnahme machen. Es war ganz weird gewesen. Am Anfang, als ich angerufen habe, so, gerade so gedacht, so, ja, über was wollen wir heute reden? Was ist, wo wollen wir hin? Wo sind wir? Wie geht Schlagzeug, wo ist der Aufnahmeknopf? Und
so, nachher es hat sich dann gelöst.
Ja, es hat sich gelöst. Ja, voll. Und ich habe das Gefühl, es ist auch einfach irgendwie, es ist cool, weil es sich auch so eingespielt hat, auch, wie ihr erzählt und so. Und ich finde es mega schön, euch zuzuhören.
Ja, und ganz speziell war auch, als wir das letzte Mal in der Schweiz waren, ich habe so viele Rückmeldungen von lieben Menschen, die ich teils nicht so gut kenne oder noch gar nicht kannte, habe ich bekommen, dass sie gerne den Podcast hören. Das hat mich irgendwie mega gefreut und bestärkt und habe ich schön gefunden.
Wollt ihr der Community noch etwas sagen zum Abschluss?
Dass ja. Ich den Begriff, obwohl du den so hassest, Freddy, so gut eingebürgert hast.
Ich hätte jetzt gesagt, danke fürs Zuhören.
Voll.
Das ist ja das Wichtigste.
Ja.
Yes. Und wir freuen uns immer noch über Anmerkungen, Anregungen, Fragen und so weiter. Und hören uns wie immer in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.